Ja, einen schönen herzlichen guten Morgen auch von mir. Ja, das Thema wurde ja schon angekündigt von Sebastian, auch mit dem Vers, den ich auch voranstellen wollte. Fürchtet nicht, ja, das passte sehr gut, fürchtet nicht die, die euch den Leib oder irgendwas antun können, sondern den, der in die Hölle zu werfen vermag. Und ja, interessanterweise, wenn man das jemand fragt, wer ist damit gemeint, manche sagen tatsächlich der Teufel, aber vom Zusammenhang her ist klar, dass Gott selbst gemeint ist, der diese Macht hat und den wir fürchten sollen. Ja, es gibt manche Themen, über die man nicht so oft spricht. Ne? Über Geld spricht man nicht so oft und über die Hölle spricht man auch nicht so oft, auch in Predigten nicht. Eigentlich seltsam, vielleicht liegt es einfach auch am Geist der Zeit, dass man heute mehr so Wohlfühlpredigten hat, wie man das Leben angenehmer machen kann. Aber die Bibel spricht eben sehr viel über die Hölle. Und ja, wenn wir wissen wollen, was nach dem Tod auf uns zukommt oder was nach dem Tod ist, was hat man für Quellen? Also es gibt ja sogenannte Nahtoderlebnisse oder Leute, die angeblich zurückgekommen sind. So ein Beispiel findet man auch in der Bibel von dem armen Lazarus, der in Abrahams Schoß aufwachte. Und ihr wisst ja, der Reiche, der dann auch verstorben war, der Engel, glaube ich, den Lazarus dann wieder zurückschickte, um seine Brüder zu warnen. Der Engel sagte, es reicht, sie haben Mose und die Propheten, also die Bibel, und wir brauchen keine Nahtoderlebnisse oder aus dem Totenreich zurückgekommene, sondern wir haben die Bibel als zuverlässige Quelle über die Hölle, über das, was nach dem Tod kommt. Da gibt es nämlich nur zwei Wege. Und der Herr Jesus sagt, der Weg ins Leben ist schmal und wenige sind es, die ihn finden. Und der Weg ins Verderben ist breit und viele sind es, die auf ihn gehen ins Verderben. Also ist es wohl so, dass tatsächlich die Mehrzahl der Menschen diesen Weg ins Verderben geht. Und wir haben die Aufgabe, sie zu warnen, weil uns das Wort Gottes anvertraut ist, die Botschaft. Ja, und bemerkenswerterweise ist es der Herr Jesus selbst, der am meisten über die Hölle sagt. Also wir könnten ja irgendwie vielleicht intuitiv denken, im Alten Testament wird Gott vielleicht eher zorniger dargestellt und im Neuen Testament mehr so die liebevolle, gnädige Seite. Aber es ist umgekehrt, dass gerade der Herr Jesus ganz viel über die Hölle sagt. Eigentlich so, das werde ich auch in diesem Vortrag zum Inhalt haben, wie es tatsächlich in der Hölle sein wird. Also heißt ja das Buch, das ich darüber geschrieben habe, wie wird es in der Hölle sein. Da wissen wir am meisten eben vom Herrn Jesus selbst direkt. 13% seiner Aussagen sind über Hölle und Gericht, also wirklich ein großer Teil. Und gerade die Gleichnisse, über die Hälfte der Gleichnisse von ihm, da geht es um das Gericht Gottes und das Verderben in der Hölle. Also wirklich kein Rand- und Nebenthema, sondern ein Hauptthema in seiner Verkündigung. Ja, wir fangen aber jetzt mal beim Alten Testament an, um doch mal zu sehen, wo kommt der Gedanke oder die Lehre der Hölle überhaupt her. Gehen halt zurück zum Sündenfall. 1. Mose Kapitel 2 erstmal, der Schöpfungsbericht vor dem Sündenfall. Der bekannte Vers 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Oder manche Übersetzungen lesen, musst du gewisslich sterben. Also das ist ein betonter Ausdruck, dass er sterben muss. Ja, hier ist erstmal vom Tod die Rede. Und der wahre Tod, das wissen wir aus der Bibel, der zweite Tod, das ist die Hölle, das ist der Feuersee. Wir werden am Schluss der Predigt darauf dann kommen, wenn wir den Bogen zu Ende gespannt haben, in der Offenbarung 20, das Gericht am großen weißen Thron, wo die Verlorenen dann im Feuersee enden. Und das ist der zweite Tod, das ist der eigentliche wahre Tod. Und wir müssen uns hier ja fragen, wenn Gott das zu Adam sagt, wenn er von dieser Frucht ist, dann wird er sterben. Konnte Adam denn überhaupt wissen, was Sterben ist? Und dass damit nicht nur der biologische Tod gemeint ist, sondern auch noch etwas darüber hinaus. Ja, ich denke, Adam ist ja vollkommen erschaffen worden und er musste ja nicht wie ein Baby überhaupt die Sprache lernen, sondern er war ja mit einer Wahnsinnsintelligenz erschaffen. Und dieser Wortschatz, der ihm gegeben war, der war ihm ja von der Schöpfung her gegeben. Man musste ihm auch nicht erklären, was ein Baum ist. er kannte die Begriffe einfach, weil Gott ihn so erschaffen hatte. Deshalb ist das eigentlich eine müßige Frage, darüber nachzudenken. Wusste Adam, was Gott meinte? Natürlich wusste Adam, was Gott meinte, denn so hat Gott Adam erschaffen, dass er Gott verstehen konnte. Ich denke, er wusste sehr genau, was mit Sterben gemeint ist. Interessanterweise stirbt er dann ja nicht biologisch an dem Tag, als der Sündenfall geschah. Wir lesen einfach mal den Vers, was Gott zu ihm sagt nach dem Sündenfall, dann in Kapitel 3, Vers 19. Zuerst spricht Gott ja zu der Schlange und ja, sagt der Schlange schon, dass jemand kommen wird, der ihr den Kopf zertritt. Und zu der Frau sagt er, dass sie unter Schmerzen Kinder gebären wird und so weiter. Und dann in Vers 17 zu Adam. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Wie gesagt, Adam ist nicht biologisch gestorben an dem Tag, aber mit dem Tag des Sündenfalls begann dieser Sterbeprozess. Es war dann nicht mehr so, dass die Gesundheit einfach weiter bestand und der Mensch von seiner Biologie her quasi ewiges Leben hatte, sondern ein Alterungsprozess setzte von da an in Gang. Und seitdem ist es so, dass Menschen krank werden und dass Menschen sterben. Seitdem ist es so, dass Leben eigentlich von Anfang an sterben heißt. Man lebt auf den Tod zu, unweigerlich die Stoffwechselprozesse in den Zellen und all die Vorgänge steuert darauf hin, dass es zeitlich beschränkt ist. Und wenn wir wenig über die Hölle und das Leben nach dem Tod heute hören, fragt man sich, warum. Wir haben schließlich eine Sterbequote von 100%. Jeder wird einmal sterben. Wir alle tragen diesen Tod schon mit uns herum, diese Vergänglichkeit. Wir lesen hier ja auch schon verschiedene andere Dinge, die mit dem Sündenfall dann einhergegangen sind, dass er eben aus dem Paradies raus musste, dass das Leben einfach anstrengend wurde. Diese ganze Mühsal, also vorher sollte er auch schon arbeiten im Sinne, diesen Garten zu bebauen als Gärtner, aber das war eine total erfüllende, schöne und nicht anstrengende oder unangenehme Sache. Unangenehm, Vers 19, im Schweiß seines Angesichts ist es erst seit dem Sündenfall. Diese ganzen Mühen gehen darauf zurück, dass ja Gott den Erdboden verflucht hat. Und er erinnert nun Adam auch daran, dass er letztendlich Staub ist und zum Staub zurückkehrt. Aber der Mensch ist eben doch etwas mehr als Staub, wenn ich mir das überlege, was bin ich eigentlich? Bin ich wirklich nur eine Ansammlung von Materie, die irgendwie so zusammengefügt ist, dass ein Bewusstsein bei mir im Gehirn entsteht? Gott hatte ja Erdboden genommen, daraus den Adam geformt, aber er hatte seinen Atem hinein geblasen, sodass er eine lebendige Seele wurde und ihn in seinem Bild erschaffen. Der Mensch trägt das Bild Gottes an sich und das Leben Gottes in sich. Und das ist eben eine hochgradige Verantwortung, die wir haben, Bilder Gottes zu sein, Repräsentanten Gottes hier auf der Erde. Und darin besteht ja eben dieser Sündenfall, dass ja, der Mensch, der ein Bild Gottes sein soll, die Faust gegen Gott erhoben hat und sich dem Teufel in einem Terrorakt quasi angeschlossen hat, in der Rebellion gegen das Reich Gottes, sich 100% auf die andere Seite geschlagen hat, gegen den herrlichen und liebevollen Gott. Man fragt sich ja, so eine kleine Sache, da einmal von der Frucht zu essen, warum soll das so schlimm sein? Ist das nicht ungerecht, darauf ewige Verdammnis in der Hölle als Urteil zu setzen? Nun, wenn es einen kleinen Gott geben mag, dann mag es auch kleine Sünden geben, sagte mal John Bunyan. Aber da es einen großen Gott gibt, gibt es nur große Sünden. Und da Gott unendlich groß ist, ist unsere Schuld ihm gegenüber auch unendlich groß. Es ist einfach ein Unterschied, ob man einem Arbeitskollegen oder einem Klassenkameraden eine Ohrfeige gibt oder dem Bundespräsidenten oder einem König. Und Gott ist viel mehr als jeder Bundespräsident und König. Gegen ihn haben wir gesündigt und können uns nicht vorstellen, was das für eine gigantische Schuld ist. Und die Sünde, die hat so eine Dynamik, es ist so etwas Bösartiges, dass wir dann auch gleich sehen, die zweite Sünde, die in der Bibel berichtet ist, ist ja schon ein Mord, ein Brudermord von Kain an seinem Bruder Abel. Und dann sieht ja diese Wesensveränderung des Menschen, dass er nun von seinem Wesen her ein Sünder ist, zur Sünde neigt, die Sünde liebt, einfach so dramatische Folgen nach sich, dass wir dann schon kurze Zeit später bei der Sintflut lesen, dass die Erde voller Gewalttat erfüllt war und das Denken der Menschen nur böse den ganzen Tag. Und Gott in der ersten Gerichtshandlung dann, oder eigentlich war es die erste Gerichtshandlung war ja die Vertreibung aus dem Paradies, und dann in der ersten globalen Gerichtshandlung die Menschheit in der Sintflut schon vernichtet. Ja, im Grunde, was finden wir im Alten Testament über die Hölle? Wir haben den Begriff Sheol, was so viel heißt wie Grab oder Totenreich oder auch einfach den Tod, der Sheol, kommt ungefähr 65 Mal vor im Alten Testament. Wir können mal aus dem Psalm beispielsweise lesen, Psalm 49, Vers 15 bis 16. Wie Schafe weidet sie der Tod, sie sinken zum Sheol hinab und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Ihre Gestalt zerfällt, der Sheol ist ihre Wohnung. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Sheols, denn er wird mich entrücken. Ja, wir können die vielen anderen Beispiele nicht durchgehen, aber einfach dieses Wissen darum, das war, wie gesagt, eigentlich von Adam an schon in der Menschheit vorhanden, und dieser Gedanke des Totenreichs, des Sheols, der Hölle, schlägt sich dann nieder in solchen Äußerungen im Alten Testament, aber eigentlich immer noch vage, und richtig deutlich wird es erst im Neuen Testament. Wir haben aber auch noch andere Beschreibungen des Zornes Gottes und des Verderbens. Wenn wir zum Beispiel im Psalm 73 mal schauen, das ist ja ein Psalm, den Asaf geschrieben hat, wo er darüber verzweifelte, wie gut es eigentlich den gottlosen und bösen Menschen geht. Und sogar bei ihrem Sterben geht es ihnen gut, schreibt er in Psalm 73, Vers 4. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Aber dann schreibt er in Vers 18 und 19 weiter, fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Also wo dann doch ihr Tod als etwas beschrieben wird, was zum Verderben, zum Schrecken letztlich führt. Also da wird auch dieses Wissen darum deutlich, selbst wenn ein Gottloser das ganze Leben über Party machen kann und selbst beim Tod hat er keine Schmerzen, schläft einfach friedlich ein, so wird er danach doch in einem Schrecken aufwachen. Genau, in Vers 20 steht das auch noch, wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Dann haben wir noch zum Beispiel im Propheten Daniel eine Beschreibung der zwei Wege, die es nach der Auferstehung gibt. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zu Schande, zu ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Ja, eine ganz herrliche Aussicht für die Erlösten, für die Erretteten, für die Gerechten. Aber für die Verlorenen heißt es hier, dass sie zur Schande auferstehen und aufwachen, zu ewigem Abscheu. Also auch einer der wenigen Hinweise im Alten Testament, was nach der Auferstehung für sie sein wird. Dann schauen wir uns nochmal aus 5. Mose eine Stelle an über den Zorn Gottes. Also über den Zorn Gottes an sich ist natürlich oft die Rede im Alten Testament. Und es ist dann eigentlich in sich selbst klar, dass Gottes Zorngericht kommen muss. Wie gesagt, viele Gottlose führen ja ein angenehmes Leben. Selbst im Tod schlafen sie friedlich ein. Aber da Gott gerecht ist, wird er seinen Zorn an sie nach dem Tod eben offenbaren. Und in 5. Mose 32 lesen wir in Vers 22, denn ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn, es brennt bis in den untersten Sheol und frisst die Erde und ihren Ertrag und entzündet die Grundfesten der Berge. Ich will Unheil über sie häufen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Also Gottes Zorn brennt wie Feuer, ist hier ausdrücklich gesagt. Hier haben wir auch zum ersten Mal eben diesen Hinweis auf das Feuer, dass das Zorngericht Gottes in der Hölle tatsächlich mit Feuer zu tun hat. Und es brennt bis in den untersten Sheol. Also der Tod ist sozusagen kein Entkommen vor dem Zorn Gottes, sondern gerade ein Ausgeliefertsein unter den Zorn Gottes. Und eine der berühmtesten Predigten der Kirchengeschichte wurde über diesen Abschnitt gehalten von Jonathan Edwards bei der großen Erweckung in Amerika im Jahre 1700. Die war dann über den Vers 35. Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt, denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Da lese ich mal, was der Jonathan Edwards darüber gesprochen hat, als Zitat vor. Edwards zog folgende Schlüsse aus dem Vers. Erstens, es mangelt Gott nicht an Macht, die Gottlosen in jedem Augenblick in die Hölle zu werfen. Zweitens, sie verdienen es, in die Hölle geworfen zu werden. Drittens, sie verdienen es nicht allein, sondern das Urteil Gottes steht schon gegen sie. Viertens, sie sind jetzt schon der Gegenstand des gleichen Zornes und Grimmes Gottes, der seinen Ausdruck in der ewigen Pein in der Hölle findet. Die Ursache, warum sie jetzt nicht in die Hölle stürzen, ist nicht etwa der, dass Gott ihnen nicht zürnte. Nichts hält den Pfeil zurück als das bloße Wohlgefallen Gottes, eines zürnenden Gottes, der in keiner Weise dem Sünder verpflichtet ist. O Sünder, bedenke die große Gefahr, in der du schwebst. Also auch der Zeitpunkt, wann dieses Verderben über die Gottlosen kommen wird, steht in Gottes Hand. In jedem Augenblick kann das geschehen. Wie dringend nötig ist es deshalb für den Gottlosen umzukehren und Frieden mit Gott zu finden, dass der Zorn Gottes gestillt wird. Und der Zorn Gottes kann nur gestillt werden durch das, was am Kreuz geschah, was der Herr Jesus stellvertretend erlitten hat. Er hat dort den Zorn Gottes über die Sünde erlitten. Wir sprechen oft von einer Hölle auf Erden, wenn Menschen Schlimmes durchmachen. Aber die Hölle auf Erden, die hat es eigentlich nur einmal gegeben hier auf der Erde. Nämlich am Kreuz auf Golgatha, wo der Herr Jesus wirklich das, was Verlorene in der Hölle erleiden, stellvertretend für sie erlitten hat. Wir schauen uns noch aus dem Propheten Jesaja eine Stelle an, die uns dann auch dem Neuen Testament schon etwas näher bringt. Eine Vorstellung von der Hölle. Der Prophet Jesaja kündigte ja im Grunde das Exil nach Babylon an, also das Gericht Gottes über die Juden, die aus ihrem Land vertrieben werden sollten, rief sie nochmal zur Buße auf und hat eigentlich zwei Teile, Jesaja. Die ersten 39 Kapitel kündigen dieses Gericht an und dann der letzte Teil, der zweite Teil, Kapitel 40 bis 66, kündigt dann das Heil an, dass Gott eben das Volk auch wieder zurückführen wird, wie er es ja getan hat nach 70 Jahren aus der Gefangenschaft, und dass er einen Retter bringen wird, der Heil bringt, der ewiges Heil bringt, der eine neue Schöpfung bringen wird. Und dieser letzte Teil, Kapitel 40 bis 66, der unterteilt sich wieder in drei Teile, wo es einmal im ersten Teil um die Gerechtigkeit Gottes geht, im zweiten Teil um die Rettung durch den Knecht Gottes. Ja, wir kennen diese berühmte Stelle, Jesaja 53, wo vom stellvertretenden Leiden des Herrn, ja, wir dachten, er ist gestraft, aber Gottes Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, Jesaja 53. Und dann der dritte Teil aus dem Buch Jesaja, der Ausblick auf das zukünftige Heil, auf die neue Schöpfung. Und alle diese drei Teile enden mit einem Refrain sozusagen, den wir uns einmal anschauen. Zum ersten Mal kommt er vor in Jesaja 48, Vers 22, da endet der erste Teil. Kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Eine kurze, aber prägnante Aussage, kein Friede den Gottlosen. Also gottlose Menschen mögen friedlich im Tod einschlafen, aber danach ist kein Friede, weil sie werden keinen Frieden in Ewigkeit haben. Dieser Ausspruch Gottes steht fest, kein Friede den Gottlosen. Und der zweite Abschnitt endet mit dem gleichen Refrain, das ist dann in Kapitel 57, Vers 21. Ich lese schon ab Vers 20, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Also wieder dieser Refrain, diese klare Aussage, kein Friede den Gottlosen. Und der dritte Teil dieser Heilsaussicht in Jesaja, ja, ist im Grunde der letzte Vers am Ende von Kapitel 66, der letzte Vers des Buches Jesaja. Und da lese ich mal ab Vers 22. Und das sind jetzt ziemlich wichtige Verse auch, die die Brücke dann zum Neuen Testament bilden. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Ja, mit diesem eigentlich schrecklichen und man könnte meinen unerbaulichen Vers endet das Buch Jesaja, dass die Erlösten im neuen Himmel, in der neuen Erde sind, zu Gott kommen, ihn anzubeten. Und dann, wie man aus dem Tempel in Jerusalem hinausging, wenn man zum Tempel bei den Festen gekommen war, zur Anbetung und dann hinausging, schaute man in das Tal, was dort bei Jerusalem war. Und da haben wir hier die Aussage, sie schauen sich die Leichen der Menschen an, die mit mir gebrochen haben. Und so war das nämlich in Jerusalem tatsächlich. Also es ist hier ja ein Bild, das eben anspielt auf diesen Gottesdienst der Juden, den sie am Tempel hatten. Es war tatsächlich ein Tal namens Gehinnom, neben dem Ölberg, auf dem der Tempel stand. Und das war sozusagen der Müllplatz von Jerusalem, ein ganz abscheulicher Ort. Und da wurde nicht nur Müllabfall entsorgt und verbrannt, sondern auch Leichen von Menschen, von Verbrechern, die eben nicht bestattet wurden, sondern die wurden dort der öffentlichen Schande einfach hingegeben und ohne beerdigt zu werden, ja, einfach hingeworfen und entweder mit verbrannt oder sie vermoderten dort vor sich hin. Hier ist ja auch die Rede von dem Wurm, denn ihr Wurm wird nicht sterben, also dieser Vermoderungsprozess, und ihr Feuer nicht verlöschen, in Vers 24, also zwei Arten des Verfalls werden hier genannt, die eben biologisch tatsächlich real sind, aber hier in der Anwendung von Jesaja, Jesaja greift eben dieses tatsächliche Bild auf, wie das in Jerusalem war, dass es eben halt in der Ewigkeit ähnlich sein wird, dass ja, man nicht nur Gott anbetet, sondern anscheinend auch sogar noch dessen gedenkt, dass Gott auch diese Menschen richtet, die mit ihm gebrochen haben, dass sie in der Ewigkeit verderben. Ein Abscheu sein für alles Fleisch. Also das war dieses Tal Gehinnom, ein ganz abscheulicher Ort, wo Verbrecher, Kriminelle ja, zur Schau gestellt wurden und öffentlich als Leichen verdarben. Es war auch ein Ort, wo Kinderopfer stattgefunden hatten. Das ist im Buch der Könige über manche Könige gesagt, dass sie ganz schrecklicherweise ihre eigenen Kinder durchs Feuer gingen lassen. Und ja, es gab da so eine Praxis, Kinder den Götzen zu opfern, die unter Trommeln, unter Trommelgetöse, das als Ritual wird das begleitet, damit die Trommeln das Geschrei der Kinder irgendwie übertönten. Also eine ganz grausige Vorstellung, was dort abging, teilweise an Götzendienst unter den Israeliten. Also wirklich ein ganz fürchterlicher Ort. Und damit wird eben diese Hölle verglichen. Und dieses Bild, das greift der Herr Jesus dann eben im Neuen Testament auf. Und damit kommen wir dann zum Neuen Testament und lesen mal die Stelle, wo das zitiert wird und finden dann eben halt auch Beschreibungen dafür, wie es in der Hölle sein wird. Das steht in Markus 9. Wie viele von euch haben denn entweder eine Luther- oder eine Schlachterbibel? Oh, kurz. Und wer hat eine Elberfelder? Okay, es sind weniger. Und wer hat, was ich jetzt noch nicht genannt habe, irgendwas anderes an Bibelübersetzungen? Mit Luther und Schlachter seid ihr hier auf der besseren Seite, weil in der Elberfelder, da ist so ein Vers raus, so eine Aussage ausgefallen, die in die Fußnote dann, es gibt ja verschiedene Manuskriptüberlieferungen und als die Elberfelder revidiert wurde, da haben sich die Revidierenden wohl gedacht, so, wir machen das jetzt mal nach dem neuesten Schrei der Mode und dachten, irgendwelche neuesten Erkenntnisse zu haben und packten das in die Fußnote, was eigentlich, denke ich mal, doch zum Bibeltext gehört. Ändert aber auch nicht viel am Sinn. Also ich lese jetzt aus der Elberfelder, weil ich die halt selber habe und lese dann die Fußnote quasi mit im Text. Das ist Markus 9, Vers 43 bis 48. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ja, hier beim dritten Vorkommen ist es nicht in der Fußnote, also da steht es auf jeden Fall im Text. Aber eigentlich macht es Sinn, ähnlich wie Jesaja, diesen Refrain, kein Friede den Gottlosen und hinterher, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt, dreimal wiederholt hat, so wiederholt der Herr Jesus hier auch dreimal eine Beschreibung, wie es in der Hölle sein wird. Der klare Aufruf, sich von der Sünde zu trennen, um jeden Preis, es ist ja wohl wahrscheinlich oder ganz sicher nicht buchstäblich gemeint, hier zur Selbstamputation zu schreiten. Dann müssten wir alle mit nur einer oder am besten mit gar keiner Hand und Fuß und Augen herumlaufen. Aber die Sünde erfordert eine so konsequente Distanzierung davon, ein Selbstgericht, eine Selbsttötung, eine Selbstkreuzigung, das ist eigentlich Bekehrung, dass wir das anerkennen, der Platz am Kreuz, den Herr Jesus einnahm, das ist eigentlich mein Platz, mein Leib, der gehört gekreuzigt, weil ich damit gesündigt habe, das anzuerkennen und dann aber auch die Konsequenzen daraus zu ziehen, dem Herrn Jesus sich hinzugeben und ihm zu folgen. Dazu ruft der Herr hier auf. Und das ist, weil es eben besser ist, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen und zwei Füßen und zwei Augen in die Hölle zu kommen. Ja, und hier haben wir eben für Hölle dieses Wort, dieses neutestamentliche Wort Gehenna, was auf dieses Tal Gehinnom eben anspielt. Ne? Wo ich eben sagte, in Jerusalem gab es dieses Müllablade- und auch Leichenverbrennungstal Gehinnom. Und dieses griechische Wort Gehenna, was das griechische Wort für Hölle eigentlich ist, das bedeutet eigentlich nichts anderes wie dieses Tal Gehinnom. Also das war sozusagen auch schon eine Art Hölle auf Erden, die der Jesus selber als Bild dafür aufgreift, wie es in der Hölle sein wird. Also was haben wir hier für Hinweise darauf, wie es in der Hölle sein wird? Zum einen ist es, wie in dem Tal Gehinnom, ein Ort der Schande, wo eben Verbrecher der Schande preisgegeben werden, wo auch offenbar wird, was sie alles angestellt haben. Und das wird halt in der Hölle so sein, dass von den Gottlosen dann offenbar geworden ist, was für Schurken sie eigentlich sind, was sie angestellt haben. Da verliert jeder Heuchler seine Maske und es wird öffentlich sein, was er alles verbrochen hat in seinem Leben. Dafür wird er sich schämen und Schande erleiden. Also ein Ort der Schande ist die Hölle, ein Ort des Beschämens. Dann haben wir hier auch ja, eben das Feuer. Und es ist die Frage, ob in der Hölle ein buchstäbliches Feuer brennt. Aber ja, wenn es ein Gericht Gottes ist, ist es eigentlich naheliegend. Wir hatten das eben in 5. Mose gelesen, dass sein Feuer, das Feuer seines Zornes bis in den Scheol hinabbrennt. Und so wird die Hölle ja beschrieben als Feuer. Wir haben das hinterher dann in der Offenbarung, wenn wir am Schluss da gleich noch zu kommen, dass es der See ist, der von Feuer und Schwefel brennt. Und um auch nochmal zu untermauern, dass dieses Feuer tatsächlich buchstäblich gemeint ist, gehen wir mal in ein Gleichnis in Matthäus 13, Vers 40. Matthäus 13 ist ja das Kapitel mit 7 Gleichnissen über das Reich Gottes. Und das Gute daran ist, dass der Herr Jesus teilweise diese Gleichnisse selber auslegt. Also Gleichnisse enthalten ja Bilder. Und der Herr Jesus sagt dann öfters, ja, das Bild steht für das, also der Sämann oder das Wort, der Same, den er ausstreut, ist das Wort Gottes. Und in diesem Gleichnis haben wir das auch, oder lesen wir das ganze Gleichnis vom Acker des Unkrautes. Ach so, das deutet er eigentlich nachträglich. Ja, lesen wir das auch noch, der Vollständigkeit halber. Ab Vers 24 das Gleichnis selbst und dann gleich ab Vers 36 die Auslegung. Also Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er dann Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit er nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte, Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Soweit erstmal eine Geschichte aus der natürlichen Landwirtschaft und Ackerbau. Aber was hat das zu bedeuten? Das erklärt der Herr Jesus selber ab Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitte aber sind Engel. Haben wir hier nicht eine wunderbare Zuordnung? Jedes Detail des Gleichnisses wird erklärt. Wofür ist das ein Bild? Und dann geht es weiter. Vers 40. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Hier auch nochmal Anspielung aufs Alte Testament, was wir eben gelesen hatten aus Daniel, die Stelle, dass die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Also Herr Jesus knüpft oft an alttestamentliche Propheten, alttestamentliche Stellen. Aber worauf ich hier hinaus wollte, in diesem Gleichnis, wir haben diese ganzen Details, der Seemann, der Same, der Acker ist die Welt, was ist die Ernte? Natürlich ist die Ernte das Gericht, wenn der Herr Jesus wiederkommt, was vielleicht schon bald, vielleicht auch noch etwas dauern wird. Die Schnitter sind die Engel, alles wird zugeordnet. Und was ist mit dem Feuer? Wofür steht das Feuer, wenn das Feuer auch ein Bild ist? Nun, das Feuer ist das Feuer. Das haben wir in dem Gleichnis nun ganz klar, dass da kein anderes Bild irgendwie mit gemeint ist, dass es irgendwie nur innerlich ein bisschen Fieber oder unangenehm ist, sondern es ist tatsächlich buchstäbliches Feuer. Vers 40, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Und dann ist davon die Rede, dass die Engel die Gesetzlosen sammeln und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das ist nun ganz klar eben keine Bildrede, sondern buchstäblich. Danach haben die Jünger ja gefragt, lege uns das Gleichnis aus, was bedeutet es tatsächlich in der Realität? Und das ist die Realität, dass die Gesetzloses tun und alle Ärgernisse, alle Gottlosen, alle Ungläubigen in diesen Feuerofen enden werden mit Weinen und Zähneknirschen. Hier haben wir auch gleichzeitig noch zwei andere Beschreibungen, wie das in der Hölle sein wird. Weinen und Zähneknirschen, also auch sehr emotional. Es ist nicht so, dass man irgendwie resigniert und keine Emotionen letztlich mehr hat, sondern zutiefst am Weinen ist, Traurigkeit, Verzweiflung hat, Zähneknirschen, Ausdruck der Wut, ein innerliches Nagen. Und das lesen wir auch in der Offenbarung Kapitel 14 als Beschreibung. Also man können Sie sich ja vorstellen, also ich zumindest habe so die Vorstellung, wenn man in der Hölle landen sollte, dass man dann irgendwie einfach aufgibt und resigniert und das einfach über sich ergehen lässt. Aber so ist es nicht beschrieben in der Offenbarung 14. Da geht es um die Leute, die dann vom Antichristen, den Antichristen eigentlich folgen und anbeten, das Tier anbeten, Offenbarung 14, Vers 9, und das Mahlzeichen annehmen an Stirn oder Hand. So wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Also hier auch schon ein Ausblick auf diesen See, der mit Feuer und Schwefel brennt, was eigentlich nichts anderes ist als dieser Feuerofen, der in Matthäus 13 genannt war. Aber wie lange dauert das und kann man da nicht irgendwie dann einfach abschalten und sein Bewusstsein auf Null drehen oder so? Nein, es ist hier gesagt, sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und das Ganze geht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wirklich eine Vorstellung, wo ich jetzt auch emotional nicht imstande bin, das auch nur annähernd würdig irgendwie auszudrücken, können das hier irgendwie nur ja, recht sachlich zur Kenntnis nehmen. Eigentlich müsste man darüber jetzt wirklich vor Schreck erstarren und heulen und selber zittern und klappern. Ich kann das hier nur quasi wie in einem Referat abspulen, aber die Wahrheit, die dahinter steht, sollte uns doch wirklich mehr erschüttern, als wir alle das jetzt hier irgendwie ausdrücken können äußerlich. Auch wenn ich das hier quasi jetzt so runterrattere, denkt darüber nach, auch im Laufe der Woche, lasst euer Leben davon verändern, die Menschen zu warnen, die darauf zuleben. Ja, wir kamen darauf von der Auslegung des Gleichnisses her, dass das Feuer tatsächlich buchstäbliches Feuer ist. Und darauf kam ich eigentlich von dieser zentralen Markus-Stelle, wo eben der Herr Jesus aus Jesaja, diese Stelle zitiert hat er mit diesem Tal Gehinnom, wo die Gottlosen enden und das Feuer nicht aufhört. Und das schlagen wir nochmal, gehen wir wieder zurück an unseren Ausgangspunkt Markus 9, um die Beschreibung der Hölle nochmal abzuschließen. Also es wird beschrieben als, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jetzt habe ich das mit dem Feuer schon vorgezogen, aber wo ihr Wurm nicht stirbt, ist auch eine weitere Beschreibung. Da könnte man sich jetzt natürlich auch fragen, der Wurm, also quasi irgendwie so Maden, die an Leichen, am Verwesungs- und Zersetzungsprozess beteiligt sind, ob das auch buchstäblich gemeint ist. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Also es wäre natürlich denkbar, wenn, es ist ja so, dass der Auferstehungsleib auch der Verlorenen ewig bestehen kann. Das haben wir ja gerade in der Offenbarung gelesen, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die brennen, aber verbrennen doch nicht. Ähnlich wie dieser Dornbusch bei Mose. Das ist für Gott kein Problem. So ist es auch denkbar, dass es Würmer gibt, die das die Ewigkeit über aushalten. Aber dieser Wurm wird eigentlich oft auch ausgelegt so auf ein inneres Nagen, ein nagendes Gewissen, das wurmt mich. Vielleicht ist es auch in dieser Hinsicht gemeint, auch dass eben keine Resignation eintreten kann, keine Ruhe, ein ewiges Wurmen. Darüber, ja, über die eigenen Fehler, die man das Leben über begangen hat und die unwiderruflich nicht wieder gut zu machen sind, weil man es im Leben versäumt hat, sie durch den Herrn Jesus wieder gut machen zu lassen. Vielleicht ist es auch der Wurm des Ärgernisses über die gerechte Strafe Gottes, weil man in Ewigkeit nicht einsehen wird, dass der gerechte Gott, ja, dass es gerecht ist, dieses Urteil zu erleiden, dass er die Macht hat, dieses Urteil an einen zu verstrecken. Weil man nun mit dem Teufel das Schicksal teilt, dort in dem Feuersee. Beides, Feuer und Wurm, bezeichnen ja auch diesen Zersetzungsprozess. Im Grunde, wenn biologisches Material zerfällt, ist das ja nichts anderes als ein Verbrennungsprozess. Also selbst, das sagen wir zu unseren Kalorien, die wir aufnehmen, die werden verbrannt in unserem Körper, weil das einfach dieser Stoffwechsel, ich glaube, ist eine Oxidation, oder verschiedene chemische Umsetzungsprozesse finden da statt, die letztlich eine Verbrennung sind. Und ob das nun langsam durch so einen Wurm oder Bakterien stattfindet oder schneller durchs Feuer, es ist auf jeden Fall dieser Prozess, was Gott zu Adam sagte, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Nur, dass das in der Hölle eben die ganze Ewigkeit über andauert. Es ist etwas, was nicht aufhören wird, dieser Rücksetzungsprozess, dieser Verbrennungsprozess, dessen, was Gott ja, geschaffen hat in seinem Bild und was wir dann pervertiert haben, indem wir es zu einem Handlanger des Teufels gemacht haben, uns selbst. Sofern wir ja noch keinen Frieden mit Gott haben. Aber zum Glück gibt es diesen Weg, dass Gott auf Golgatha den Ausweg geschaffen hat, dass dort der Jesus stellvertretend das erlitten hat, das Feuer der Hölle, sein Leib dort zermartert wurde und er ist auch auferstanden und hat damit bewiesen, dass Gott dieses stellvertretende Gericht anerkannt hat und dass die an ihn glauben, die ihren Platz dort am Kreuz, ja, die sich in ihm dort wiederfinden, dass sie mit ihm auferstehen werden und ewiges Leben haben werden. Insgesamt, um das zusammenzufassen, was der Jesus über die Hölle sagt, ich hatte das schon angedeutet, extrem viel seine Aussagen, bevor wir dann zum letzten Buch der Bibel, zum Buch der Offenbarung zum Schluss kommen, nochmal zusammengefasst, wie oft er über die Hölle spricht. Also 11-mal spricht er von der Hölle mit diesem Wort Gehenna, 4-mal spricht er vom Hades, dem Totenreich, Das wäre sozusagen die Entsprechung zum alttestamentlichen Sheol, wird dann im Neuen Testament mit Hades übersetzt. In 6 Versen beschreibt er das göttliche Gericht gleichnishaft als Feuer. Also das gibt es auch, dass er von einem Feuer der Hölle in einem Gleichnis redet. Und in 9 Versen bezeichnet er das ewige Gericht aber buchstäblich als Feuer. Und diese 9 Verse gehe ich jetzt nicht durch, aber ihr könnt das in dem Buch dann auch alles nachschlagen. Da ist auch ein Bibelstellenverzeichnis hinten drin. 7-mal warnt er Jesus vor dem Weinen und Zähnenknirschen in der Hölle. 3-mal kommt in Jesu Reden der Ausdruck äußere Finsternis vor. Also ihr wisst das bei dem Gleichnis von dem Hochzeitsmahl, wo ja, der Gast nicht in den entsprechenden Kleidern kam und hinausgeworfen wurde in die äußere Finsternis. Also das ist auch eine Eigenschaft der Hölle, einfach diese Dunkelheit, nichts mehr sinnlich wahrnehmen zu können, die äußere Finsternis, draußen zu sein, abgeschnitten von allen Gnadengaben Gottes. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir mögen Krankheiten haben, aber wir haben immer noch Stellen am Körper, die nicht wehtun. Wir können atmen und jeder Atemzug, den wir tun können, ist eine Gnade Gottes. Und in der Hölle wird man abgeschnitten sein von jeder Gnade Gottes. Spurgeon wurde mal gefragt, wie es ihm geht und hatte dann als Antwort gegeben, alles, was nicht die Hölle ist, ist Gnade. Und wie viel besser als in der Hölle geht es jedem von uns. Wir alle haben Gnade über Gnade in unserem Leben. Aber dann in der Hölle wird das nicht mehr der Fall sein. 17-mal redete der Jesus von einem letzten Gericht oder dem Tag des Gerichts. Und an 4 Stellen warnt er davor, in Ewigkeit keine Vergebung zu haben. 2-mal kündigt er an, dass er zu Menschen sagen wird, weichet von mir. Und in Andeutung auf das kommende Gericht spricht er 30-mal ein Wehe aus. Interessanterweise vor allen Dingen über religiöse Heuchler, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die bekommen ganz viel Wehe von ihm angedroht. Also Verlorene finden sich nicht nur unter denen, die das Evangelium nicht kennen, sondern vor allen Dingen auch ja, unter denen, die sich für gläubig halten und sich daran leider sehr irren. Außerdem verwendet der Jesus folgende Begriffe für das letzte Gericht hier: einmal Verderben, ewige Strafe, es wäre besser nicht geboren zu sein, Verdammnis, Qualen und Pein und verloren gehen in dem berühmten Vers, Johannes 3, Vers 16, auch darin ist die Hölle quasi enthalten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer nicht an ihn glaubt, würde verloren gehen, in dem ewigen Verlorensein in der Hölle. Ja, wem ist aber die Hölle letztlich bereitet? Noch eine Stelle dazu, auch vom Herrn Jesus. Aber damit kommen wir dann auch zum letzten Gericht, Matthäus 25. Die Beschreibung des letzten Gerichts mit den Schafen und Böcken, die er zu seiner Linken und zu seiner Rechten stellt, also die Schafe zu seiner Rechten, Böcke aber zu seiner Linken. Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das nur als Hinweis darauf, dass das ewige Feuer, hier eben halt auch buchstäblich gemeint, dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, also eigentlich ein Strafort für den obersten Terroristen des Universums, für den Satan, die alte Schlange, der sich erhoben hat gegen Gott. Aber wer sich auf dessen Seite geschlagen hat und ja, auf dessen Seite wird man nun mal natürlicherweise geboren, das heißt von Geburt an mit der Veranlagung zur Erbsünde, sündigt man unweigerlich und steht unweigerlich auf der Seite des Rebellen gegen Gott und teilt dann sein Schicksal in dem ewigen Feuer, das für ihn und seine Dämonen bereitet ist. Und dann Vers 45, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also ewiges Leben und ewige Strafe werden hier genau parallel nebeneinander gestellt. Und so wie das ewige Leben wirklich ewig ist, ist auch die ewige Strafe wirklich ewig. Also es gibt ja die Theorie, dass die Hölle irgendwann aufhört, zugemacht wird, vorbei ist. Aber so wie das ewige Leben ewig ist, ist auch diese ewige Strafe ewig, laut diesem Vers eindeutig. Zu diesem Gleichnis vielleicht noch, wenn jetzt bei jemandem irgendwie Verständnisschwierigkeiten aufkommen, als ob es hier um Werke geht, was ihr einen meiner geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der Jesus. Daran, das ist natürlich ein Erkennungszeichen für echte Gläubige. Echte Gläubige werden daran erkannt, dass sie Liebe untereinander praktizieren. Also Nicht nur solche, die sich mit den Lippen bekannt haben als Christen, sondern bei denen der echte Glaube auch im Leben deutlich wurde, das sind die, die gerettet werden. Retten sie sich natürlich nicht selbst durch die Werke, sondern sie zeigen einfach, dass sie von Gott ein neues Herz bekommen haben durch die Wiedergeburt. Und denn der eigentliche Grund für die Errettung, der steht dann bei der Gerichtsszene beschrieben, und das ist dann nun auch die letzte Bibelstelle, zu der wir kommen, am Ende der Bibel, Offenbarung 20. Beim Thema Hölle müssen wir das einfach, dürfen wir das nicht auslassen, weil das nochmal die ausdrücklichste Stelle ist, wie die Menschen enden werden, entweder so oder so. Es gibt kein Fegefeuer, es gibt keinen Zwischenweg, es gibt auch keine Reinkarnation, dass man nochmal eine zweite Chance in einem Leben als Ratte oder so hätte. Mit dem Tod ist die Entscheidung gefallen und der Weg muss vorher klar werden, ob es der Weg dem Herrn Jesus nach oder der Weg dem Teufel nach ist. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also hier sieht Johannes in seiner Vision schon voraus, das Endgericht des Herrn Jesus hier auf dem großen weißen Thron saß. Er, der Richter über alle, hat hier die Vollmacht, ja, zwischen den Menschen zu scheiden, in denen die in das ewige Leben eingehen und die in den Feuersee geworfen werden. Und wer wird in den Feuersee geworfen? In Vers 15, wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also man könnte meinen, es sind hier widersprüchliche Aussagen, denn am Ende von Vers 12 hatten wir, sie wurden ja gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, also wo alles dokumentiert war, was man jemals im Leben gemacht hat, jede einzelne Tat, wirklich Big Data, wer die meisten Daten sammelt, ist Gott, der nun mal in seiner Allwissenheit auch alles weiß, was wir getan haben. Und das kann in Büchern oder auf Festplatten oder wo auch immer nachgeschlagen werden. Und danach werden die Menschen gerichtet, am Ende von Vers 12. Aber wenn es nach den Werken geht, hat eben keiner von uns eine Chance, diesem Gericht zu entgehen, sondern zu entgehen. Ein Freibrief kann man nur bekommen, wenn man gefunden wird in dem Buch des Lebens. Nun, das ist natürlich Gottes Seite, Gottes Souveränität, dass er die Erlösten schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Aber das ist auch eine Seite, wo wir in unserem Leben natürlich nicht hineingucken können. Wir können jetzt nicht sagen, wenn Gott mich nicht daran eingeschrieben hat, habe ich eh keine Chance. Nein, unsere Verantwortung ist es, dem Ruf Gottes zur Buße, zur Bekehrung zu folgen und an den Herrn Jesus zu glauben, denn dafür ist er ja in die Welt gekommen, damit das Evangelium des Rettungsweges an ihn zu glauben verkündigt wird. Sonst wird es ja überhaupt keinen Sinn machen, dass Gott einen Rettungsweg geschaffen hat, der verkündigt werden muss. Das ist Gottes Weg, Menschen zu erretten, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um zu sterben für die Sünden. Und dass dann diese Botschaft in die ganze Welt getragen werden soll und die Erlösten herausgerufen werden soll. Das ist ja wie ein Magnet. Die, die in diesem Buch stehen, die werden darauf reagieren, früher oder später. Mancher reagiert vielleicht, wenn er zum ersten Mal das Evangelium hört, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er wendet sich dem Herrn Jesus zu. Ein anderer hat es 10 Jahre lang abgelehnt. Aber dann irgendwann hat die Gnade Gottes ihn überwunden. Und ja, er erweist sich doch als jemand, der in dem Buch des Lebens steht. Und dieses Buch des Lebens, das wird auch nochmal erwähnt in ein Kapitel weiter, 21, Vers 27, wo dann diese wunderschöne Stadt, die neue Schöpfung, das neue Jerusalem beschrieben wird. Vers 27, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und dieses Lamm ist natürlich der Herr Jesus. Es ist das Buch des Lebens des Lammes, in dem die, die zu ihm gehören, drinstehen und verzeichnet sind. Und stehen dort alle drin, die an ihm glauben, die zu ihm gehören. Es gibt einen schönen Vers, weil wir ja gerade auch so bei dieser Frage der Souveränität Gottes sind oder dass Gott das schon vorher entschieden hat. In Johannes 6, wo wir einfach beides in einem Vers haben, damit jetzt niemand von uns irgendwie verzweifelt, vielleicht stehe ich ja einfach nicht in diesem Buch drin. Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist auch gut, den gesamten Zusammenhang hier nochmal zu studieren, das können wir jetzt natürlich nicht, aber das möchte ich einfach euch mit auf den Weg geben. Eigentlich steht es ja in Gottes Hand. Alles, was mir der Vater gibt, sagt der Herr Jesus. Ja, vor Grundlegung der Welt sind die Erlösten dem Herrn Jesus gegeben, stehen in diesem Buch drin. Aber wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wenn du dich in der Verzweiflung darüber, dass deine Sünden Gottes Zorn verdienen, an den Herrn Jesus wendest, wenn du das einsiehst, dass das Gericht Gottes darüber gerecht ist, dann wird er dich auf keinen Fall hinausstoßen. Gerade dadurch erweist du dich als einer, der im Buch des Lebens steht. Also tue das und komme zum Herrn Jesus. Er stößt niemanden hinaus, der sich im Glauben und Vertrauen und in Verzweiflung an sich selbst an sich wendet. Es wird heute oft gesagt, glaub an dich selbst. Ja, auf Instagram diese Sprüche kraftvollen immer wieder. Glaub an dich selbst, glaub an dich selbst. Also total falsches Evangelium. An uns selbst können wir nur verzweifeln. Glaube an den Herrn Jesus. Er stößt dich nicht hinaus. Er ist dafür am Kreuz gestorben, dass der Zorn Gottes stellvertretend von ihm bezahlt wird. Er hat die Hölle auf Erden dort am Kreuz erlebt und die Sünden aller, die zu ihm gehören, gesühnt, vollkommen und in alle Ewigkeit. Herr Jesus, danke, dass du vom Vater auf die Erde gekommen bist, ja auch um uns zu sagen, was nach dem Tod auf den Menschen zukommt. Diese zwei Wege, die es gibt, ja, näher zu verdeutlichen und dass wir aus deinem Mund selbst, dem verlässlichsten Mund, der je geredet hat, Bescheid wissen dürfen über die Hölle. Es sind wirklich schreckliche Dinge, die wir da gelesen haben über diese ewigen Qualen. Aber danke, dass du auch gekommen bist, um da den Rettungsweg zu schaffen. Nicht durch irgendeine Philosophie oder religiöse Übung, sondern dadurch, dass du dieses für dich so schreckliche und schmerzhafte Werk am Kreuz vollbracht hast, wo du wirklich den Zorn Gottes erlitten hast. Du wurdest zur Sünde gemacht. Und ja, wer zu dir aufblickt, zu dir am Kreuz und ja einsieht, dass es die eigenen Sünden sind, die dich dort getroffen haben, der darf ja frei sein, mit Gott versöhnt sein, Frieden mit Gott haben. Noch besser als Adam es hatte vor dem Sündenfall, wo er Gemeinschaft mit dir hatte. Ja, noch besser dürfen wir so eng mit dir, mit dem Vater verbunden sein, dass wir dann Kinder Gottes sind, dass wir Erben sein dürfen, dass uns dann so reich beschenkt. Danke, dass wir dieses Evangelium wissen dürfen, dass es Tatsache ist, dass du am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Danken dir für dieses wunderbare Evangelium und lass das Gehörte doch jetzt auch einfach dazu dienen, dass wir im Alltag in der bevorstehenden Zeit ja, unsere Mitmenschen davor auch warnen. Schenke du Gelegenheit, schenke du die richtigen Worte, die richtige Art und Weise, es ihnen ja, eindringlich zu bezeugen. Hab Dank dafür. Amen.